Judith, Sünden, Blindsein, Wiedersehen, das sind so diese typischen Geschichten, die ich zumindest kenne vom Christentum. Irgendwas passiert, was natürlich auch typisch ist, Jesus, der mit den Ausgesetzten etwas zu tun hat, der sie anfasst, der sie heilt. Darüber sprechen wir heute.
Genau. Jesus, der Guru, heilt. Und das macht er jetzt in der Geschichte, die wir jetzt besprechen in Johannes 9, so richtig eklig auch ein bisschen, finde ich.
Ja, manche Beschreibungen sind schon eklig. Er spuckte in den Sand und rieb es ihm auf die Augen.
Ugh. Okay, einmal von vorne. Also Jesus läuft, Johannes 9, Jesus läuft und sieht einen Mann, der von Geburt an blind ist. Und der ist dann mit seinen Leutis wieder unterwegs, mit seinen JüngerInnen. Und die fragen, ist der, der von Geburt an blind geboren ist, eigentlich selber schuld dran oder sind seine Eltern schuld dran? Und Jesus sagt, weder noch ist keiner schuld dran. Das ist die erste Sache. Und dann hält er einen Monolog. Ich versuche jetzt mal die Geschichte, die wirklich sehr lang ist, zusammenzufassen. Darüber, dass dieser Mann blind ist, damit an ihm gezeigt wird, was Gott tut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber das ist die Begründung, die er hat. Also es geht nicht um die Schuld von dem Mann oder den Eltern, sondern der ist blind von Geburt an, damit sich Gottes Kraft da jetzt zeigen kann an ihm. Als er das dann gesagt hat, macht er genau das, was du vorhin gesagt hast. Also er spuckt auf die Erde, mischt die Erde mit seiner Spucke und schmiert es dem Blinden auf die Augen, sagt dann, geh da zum Bach, wasch dich und dann bist du wieder sehend. Das macht er und es passiert. Mehr erfahren wir nicht. Keine Details darüber, wie die Tinktur wirkt, nichts darüber, was wir näher beschrieben kriegen, sondern er sieht dann einfach wieder. Dann ist die erste, es gibt so ein paar Sequenzen jetzt, also es geht ziemlich hin und her. Da muss man ein bisschen genau aufpassen, weil es eigentlich auch fast wieder ein bisschen lustig ist, wie bei Johannes manchmal. Also erstmal sind die Nachbarn da, die gucken und denken, hä, den kennen wir doch, ist er das denn? Und die einen sagen, ja, das ist er eigentlich, aber wieso kann der wieder sehen? Und dann fragen sie ihn, wieso kannst du wieder sehen? Und er erzählt ihnen, also Jesus ist gekommen, der hat Brei gemacht, hat mir das auf die Augen geschmiert, hat gesagt, wasch dich im Bach und dann habe ich wieder gesehen. Mhm. Also das ist ja irgendwie abgefahren. Und dann geht das jetzt eigentlich ein paar Mal so. Also jetzt geht er zu den Pharisäern. Und die Pharisäer, die sind wieder auf dem Trichter, dass sie sagen, ah, er hat es übrigens auch am Sabbat gemacht. Und das darf man ja sowieso nicht, aber das wird nicht weiter verfolgt. Und dann holen sie aber wieder den jetzt Sehenden und sagen, was ist passiert? Wer hat das gemacht? Wie hat er das gemacht? Und er sagt, Jesus ist gekommen, hat Brei gemacht, mir den auf die Augen geschmiert. Ich sollte zum Bach, sollte mich da waschen. Und das habe ich gemacht und dann konnte ich wieder sehen. Und dann gibt es verschiedenste Fragen, die sie dann stellen. Also wie kann jemand, der selber ein schuldbeladener Mensch ist, so eine Tat vollbringen? Das kann überhaupt nicht sein. Und so weiter. Also sie finden allerlei Ausreden und sie finden allerlei Argumente dafür, warum das eigentlich nicht sein kann. Und weil das so ist, befragen sie dann die Eltern. Dann holen sie die Eltern von dem armen Menschen und sagen, hier, euer Sohn sieht wieder, wie kann das sein? Wer hat das gemacht? Wie hat es funktioniert? Und die sagen jetzt aber, wissen wir nicht, wir waren nicht dabei. Fragt ihn selber, der ist alt genug. Der Text gibt uns den Hinweis, weil er Angst hat vor den Behörden. Offensichtlich haben die schon damit gedroht, dass sie ausschließen oder was auch immer. Also die Eltern sagen, wir können da nichts zu sagen. Daraufhin holen sie wieder den jetzt Sehenden und befragen ihn nochmal. Und inzwischen ist der jetzt auch ein bisschen genervt und sagt, also ich habe es euch jetzt schon 27 Mal gesagt, habt ihr nicht zugehört oder versteht ihr es nicht? Und dann dreht er es um und sagt, interessiert ihr euch etwa so dafür, dass ihr Jesus auch folgen wollt? Also es geht ein bisschen in die Richtung, dass er ihnen unterstellt, könnt ihr jetzt vielleicht doch auch was in Jesus sehen. Und das reicht dann aber und dann schließen sie ihn aus der Gemeinde aus. Und der nächste Schritt ist dann, ja, das Bekenntnis, das er mit Jesus hat. Jesus war ja jetzt in dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht Teil. Der macht nur die Heilung und danach wird eigentlich nur die Auswirkungen von dem besprochen. Jesus selbst redet da eigentlich jetzt erstmal nicht. Jetzt kommt er wieder ins Spiel und trifft jetzt auf den, der wieder sehen kann und fragt ihn, bringt es in Verbindung mit Gott und sagt, ist dir eigentlich klar, wer das gemacht hat? Und der Blinde dem ist es eigentlich nicht klar und sagt, ja, aber ich würde gerne an den glauben, der mir das wieder hat widerfahren lassen. Und dann sagt er, ja, mit dem redest du schon. Und dann fällt er auf seine Knie und erkennt ihn sozusagen. Und dann hält er nochmal zum Schluss, ja, so eine Blindheitsrede und sagt, die, die blind sehen, die werden sehen und die, die sehen, die werden blind werden. Also wir kriegen jetzt nochmal so aufgeführt, worum es bei diesem Christus erkennen oder bei diesem Jesus sehen oder Gott sehen eigentlich geht. Und dann kommen die Pharisäer doch nochmal ins Spiel, zwar nicht alle, aber ein paar, vielleicht die, die sich doch ein bisschen mehr interessieren als die anderen und die sagen, ja, was ist denn dann mit uns jetzt? Und dann sagt ihr, wärt ihr jetzt blind, dann wärt ihr frei von Schuld. Aber da ihr sagt, ihr seid sehend, ist die Schuld immer noch mit euch. Damit hört die Geschichte auf.
Eine ganz schön lange Geschichte. Also von blind zu sehend. Der erste Impuls bei diesen Geschichten, gerade wenn ich solche Geschichten früher gehört habe, war immer, das wirklich so physisch zu sehen. Okay, eine Person war blind, die konnte nicht sehen und ihr öffnen sich dann die Augen und sie hat wieder Augenlicht. Vielleicht ist es ja gar nicht so gemeint hier in der Geschichte, ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall wird es ja auch am Ende wieder aufgegriffen, wo dann eben die Blindheit der Pharisäer angesprochen wird.
Die Geschichte spielt damit. Also sie sagt, es ist irgendetwas passiert. Es ist einer, der vorher nicht sehen konnte, der sieht jetzt plötzlich. Und es wird uns ja auch erzählt, dass das irgendwie körperlich passiert. Also der macht ja da so eine Aktion. Aber da hört es eben auf. Und da können wir jetzt anfangen zu spekulieren. Und dann kann man natürlich in dieses medizinisch reingehen und sich fragen, was ist für eine Zusammensetzung und konnte er das wirklich oder ist er da besonders spezialisiert in Spucke-Erdmischung gewesen, dass er dann tatsächlich hat Leute heilen können? Also da kommen wir aber nicht hin an dieser Geschichte. Wir können aber trotzdem mit der Geschichte was anfangen, wenn wir das jetzt als gegeben erstmal vorausnehmen. Also die Erzählung sagt, es ist etwas passiert, was unser Wahrnehmungsvermögen irgendwie durchbricht. Weil etwas, also jemand, der von Geburt an blind war, kann nicht sehen. Ja, also medizinisch, weiß ich nicht. Also vielleicht kann man das auch erklären. Ist aber jetzt hier gar nicht der Punkt, sondern Jesus sagt, jemand, der von Geburt an blind war, kann durch mich sehen.
Wir haben den geheilten Mann hier durch Jesus. Diese Heilung passiert ja nur mit ihm. Das ist eine Geschichte, die sich an dem einen Mann abspielt, wo aber viele andere Personen mit involviert sind. Also einmal die Nachbarn, die ihn sehen, die Eltern, die Pharisäer, hin und her. Wer möchte was dazu sagen, wer nicht. Also es ist auch ja wieder eine Geschichte, in der Jesus wirkt und nicht nur hier bei diesem einen Mann, sondern eben in Bezug auf ganz viele Personen, die das mitbekommen.
Genau, das ist die, man kann so eine Wirkkette dann sehen. Also einer verändert sich und fängt plötzlich an, auf eine andere Art und Weise zu sehen. Und die ganze Umgebung ist in hellem Aufruhr, weil jetzt das Unvorstellbare irgendwie eingetroffen ist und man versucht jetzt dafür Begründungen zu finden und sich zu positionieren. Und der Text zeigt uns aber, also teasert diese ganzen Befürchtungen, die man haben kann, wenn jemandem sowas widerfährt, an. Also klar, die Nachbarn, die sind so ein bisschen ja abständig, die sind nicht wirklich nah dran, aber sehen ihn täglich und gehen da immer vorbei und die haben eben ihre Position dazu. Bei denen geht es eigentlich hauptsächlich ums Aussehen. Und der sieht dem aber ähnlich. Nee, der ist es nicht. Also so wie man sich Nachbarn halt im besten oder im schlechtesten Fall vorsteht. Ja, die sind irgendwie da, die sind Teil der Gesellschaft, die sind auch Teil des eigenen Lebens, aber die haben eigentlich nicht wirklich Einblick in das, was einen beschäftigt. Und dann die Pharisäer, die wissen, wie es geht, die das Gesetz hochhalten, die ganz genau, also man könnte hier jetzt auch, man könnte sogar wahrscheinlich auch MedizinerInnen nehmen, die sagen, nee, kann ja gar nicht sein. Also es ist nicht möglich. Es ist aus medizinischer Sicht ist es nicht möglich, kann man so nicht machen. Die mischen sich ein und bringen ihn ja ins Wanken dadurch. Ja, und sagen nochmal, bist du sicher? Aber das Geile an diesem Typ ist ja, dass er sehen kann. Und das Einzige, was er macht, ist, dass er dreimal dieselbe Geschichte wiederholt und sagt, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich sehe aber.
Also dieser Mann kann nicht ins Wanken gebracht werden. Zumindest diese Geschichte zeigt uns nichts, wo er ins Wanken kommt. Spannend ist diese Geschichte ja nur, wenn man wirklich davon wegkommt, kann das jetzt sein, dass der wieder sehen kann mit der Spucke und der Erde? Ja, also das ist natürlich was, wo man sich wirklich aufhängen könnte. Machen wir hier aber nicht, weil sonst wäre es ja sinnlos, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Ist ja auch wieder ein sehr alter Text, es ist ein überlieferter Text. Diese Abstufung, die es hier gibt, die Beziehung, die die Personen zu dem geheilten Mann haben, aber auch die Beziehung, die es dann zu den Pharisäern gibt. Also was ich spannend fand hier an der Geschichte, dass die Eltern sich nicht trauen, den Pharisäern zu sagen, wie es war. Die haben die Geschichte ja von ihrem Sohn schon gehört, weil die hier Angst haben, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Eine berechtigte Angst, denn dieser Mann wird ja dann letzten Endes aus der Gemeinde ausgeschlossen, als er wieder wiederholt, dass er jetzt sehen kann durch diese Heilung. Ich frage mich, was passiert denn jetzt mit den Eltern? Haben die noch was mit ihrem Sohn zu tun?
Ja, das sind die spannenden Geschichten dann. Aber ist ein Punkt, an dem man reingehen könnte. Also wie sehr sind wir am Anfang verbunden auch mit unseren Eltern? Also die Frage kann sich ja stellen, ne? Wenn die Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat und das Kind davon Schaden trägt oder Alkohol getrunken hat oder was auch immer, wer hat eigentlich Schuld? Woran? So, also wie sind wir mit unseren Eltern verbunden? Auf körperliche Weise und dann in die Welt gesetzt und dann auch in das Leben, in das wir gestellt sind. Und können wir dann Entscheidungen treffen, an denen das plötzlich auch vielleicht in Frage steht? Und wir haben es nicht ausgeführt, was hier passiert, aber er entscheidet sich gegen die Gemeinde und für Jesus. Also können wir uns ausmalen, möglicherweise hat es Funkstille gegeben erstmal, könnte ich mir vorstellen.
Es hört sich fast an wie eine Befreiungsgeschichte. Das finde ich jetzt schon ein bisschen hart, dass ich das sage. Weil man könnte es ja auch ganz missverstehen. Stellt man sich jetzt vor, okay, also eine Sekte kommt, macht irgendwas mit dir und du sagst zu allem Tschüss, zu deinen Eltern und auch zu deiner Gemeinde. Ist auch hart.
Genau, das wäre die andere Variante, wäre, dass er der Bescheuerte ist und dem folgt. Wird auch nicht aufgelöst. Also wir kriegen jetzt von Johannes eigentlich nur gezeigt, das ist einer, der ihn bezeugt und zwar gegen allen Widerspruch in der Welt. Also da geht er ja an die Grenze und dadurch, dass es an ihm aber etwas passiert ist, was so unwahrscheinlich ist oder so übermenschlich ist, kann er nicht anders als dem, also der Wahrheit, die darin liegt, zu folgen. Klar, aber es könnte natürlich auch sein, dass das überhaupt keine Wahrheit ist und Jesus ihn da in die Sekte der Skorpione in die Wüste zieht und dann mit ihm irgendwie allerlei macht.
Gut, wir gehen jetzt mal von dem Verständnis nicht aus, sondern eben von dem Verständnis, okay, Jesus in dieser Geschichte, durch ihn erfolgt die Heilung von der Dunkelheit zum Licht. Diese Pharisäer, die untersuchen dann ja auch die Heilung, also die prüfen das ja, ob das funktioniert. Und so wie du gesagt hast, das Überzeugende an dieser Geschichte ist, dass dieser Mann, dem die Heilung erfolgt wurde, die ist präsent, die ist sichtbar für jeden, die ist unumstößlich, wodurch er nicht irgendwie überzeugt werden kann zu sagen, ach nee, ich bin doch blind, ich sehe doch nichts mehr, weil er sieht ja und es hat ja eine große Bedeutung für ihn. So bleibt er Jesus treu oder kommt mit ihm in Kontakt und kann sich halt durch nichts von außen bestürzen lassen. Ist ja auch mal eine Ansage für die Pharisäer hier.
Genau, und die versuchen das, was wir auch versuchen am Anfang zu sagen, kann es denn sein? Kann es denn sein? Nein, es kann nicht sein. Wir finden tausend, also wir fräsen uns da jetzt rein, warum es nicht sein kann. Aber es ist eben genau, wie du sagst, so evident, also es ist so offensichtlich, dass da irgendwas passiert ist, was sie nicht deuten können, aber sie können sich eben auf diesen jesuanischen Modus nicht einlassen. Also auf die Frage, okay, können wir uns jetzt so bewegen, dass wir nicht das weiterhin, also auf unserer beschränkten Sichtweise beharren, sondern wir jetzt diese Transformation zulassen und möglicherweise von Blinden zu Sehenden werden auch. Und das schaffen sie hier aber nicht, weil sie in diesem Modus verharren. Und vielleicht, also ist es auch wieder eine Geschichte, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht mit den Blinden identifiziert, sondern eher mit den Pharisäern. Wir sind eigentlich nämlich fast immer die Pharisäer, ja, in den Geschichten.
Was meinst du denn hier mit einer jesuanischen Sichtweise? Also, du sagst, die meisten Menschen sind die Pharisäer. nur wenige sind wie der Blinde. Also wie kann man das hier verstehen? Eine jesuanische Sichtweise.
Ja, stell dir doch einfach mal vor, das passiert. Also bist du dann, seist du die Nachbarin oder die Pharisäerin oder sonst irgendjemand, du bist nicht die Blinde. Für die ist es ja, also für den ist es ja eigentlich mehr oder weniger leicht in der Geschichte, weil da kommt, das ist ja unumstößlich. Aber für alle anderen, also es passiert etwas, was die, das deinen Horizont knackt, was deine Sichtweise und dein Weltbild und alles, was du dir denken kannst, irgendwie durchbricht. Und die Aussage ist, die Wahrheit liegt daran, da jetzt weiterzugehen. Mich darauf einzulassen, ja genau, da kriegst du schon ein Pharisäerinnen-Gesicht. Ja, also wir als Menschen sind so auf die Sicherheit innerhalb dessen, was wir uns vorstellen können, programmiert eigentlich, dass es eine ziemliche Zumutung ist, diesem Christus da zu folgen. Also die jesuanische Sichtweise ist, dass dieser Blinde, dadurch, dass es an ihm passiert, ja viel näher dran ist. Also er spürt die Wirkmächtigkeit viel eher. Und er dann sich viel leichter dieser Sichtweise anschließen kann als die anderen.
Wie soll aber auch ein Leben funktionieren, wenn man immer alles in Frage stellt, wenn man nicht das hat, an das man sich festhält, seine Weltanschauung, seine eigenen Wahrheiten? So kann man ja auch keinen Alltag bewältigen, wenn man das nicht hätte. Also sind hier ja Pharisäer ziemlich lebenstauglich. Ansonsten würden die ja nur immer in der Gegend rumstehen und sich alles fragen.
Ja, absolut. Und deswegen sind wir ja auch immer die PharisäerInnen in dem Falle. Ja, aber ich glaube, dass es um die Moment, also dass es da dann um das Leben als Ganzes geht. Und wenn wir uns immer nur in den Routinen des Alltags verlieren und an den Sicherheiten festhalten, die wir für wahr halten, dann ist Entwicklung nicht so richtig möglich innerhalb dieser Grenzen. Und das ist schon hilfreich und das ist ja eine Geschichte, die das ganze Leben in den Blick nimmt, also Krankheit, Tod und so weiter, sich dem hin und wieder zu stellen. Und die Blindheit, die ich habe, jetzt im übertragenen Sinne, also wir müssen es hier eigentlich als Metapher sehen, als was Metaphorisches, die Blindheit, die mit meinem Sehen einhergeht, weil ich der Meinung bin, dass ich alles sehen kann, manchmal verhindert, dass das, was nicht sichtbar ist und trotzdem in mir wirkt oder an mir wirkt, dass ich dafür nicht sehend bin. Und die Ausrichtung auf Christus, der das sagt, eben eine Möglichkeit wäre, so christlich gesprochen jetzt, ne, oder so das Christentum, sich darauf immer mal auszurichten und sich davon inspirieren zu lassen und dann möglicherweise eine jesuanische Sicht zu entwickeln, die mich weiterbringt, sich entwickeln oder mich entwickeln lässt. Von jemandem, der Scheuklappen auf hat und denkt, er weiß, wie es geht, zu jemandem, der offen ist dafür, zu wissen, wie viel er oder sie nicht weiß und vielleicht noch lernen kann.
Also das gefällt mir. Ich finde das eine sehr praktische Lebenseinstellung. Also gerade, wo du so sagst, ja, dass man aus seinem Alltag mal ausbricht, dass man die Grenzen verändert, dass man Raum hat für eine Entwicklung, dass man keine Scheuklappen auf hat. Es hört ja auch eigentlich nicht auf. Also auch wenn man, ich weiß nicht, 30, 40, 50 wird, ist es ja eigentlich das Gleiche. Es gefällt mir gut. Es ist so unmoralisch.
Wenn da nicht die Erfahrungen sind, die wir machen. Also es wird schon auch immer, kann ich jetzt aus meiner Altersspanne sagen, auch schwieriger. Also weil man Dinge natürlich auch immer wieder erlebt, weil man vielleicht durch Unsicherheiten durchgeht, die einen auch zu Recht an Sachen festhalten lassen, die einem vielleicht schon mal geholfen haben, weil man ja kein Selbstbewusstsein hat und dann irgendwelche Regeln braucht oder was auch immer es ist. Also es ist auch hier wieder nicht trivial, überhaupt die eigene Blindheit zu erkennen. Also wo liegt eigentlich meine Blindheit mir selbst gegenüber oder den anderen gegenüber oder der Welt gegenüber? Hier ist es jetzt ganz offensichtlich. Der ist von Geburt an blind und jetzt sieht er. Wie? Wissen wir nicht. Damit müssen wir umgehen. Und da immer wieder hinzugehen, zu sagen, okay, wir fragen nicht, wer ist schuld dran und kann es sein, sondern wir nehmen es als Metapher für unsere eigene Blindheit. Und dann die Frage, okay, hindert vielleicht unser Sehen können daran? Also es ist natürlich, und andersrum kann man nicht strapazieren, dass alle, die blind sind, dann durch Jesus plötzlich wieder sehen können. Ja? Das wäre in die andere Richtung falsch gedacht, würde ich sagen. Oder zu stark strapaziert.
Also ich fände es ganz nett, wenn Jesus jetzt kommen würde und mir diese Paste auf die Augen schmieren würde, dann wüsste ich vielleicht, was ich jetzt machen soll in meiner Zukunft. Es wäre schon toll, also wenn man sich vorstellt, dass einem das passiert. Es geht hier ja auch wieder um Sünden, um Schuld, was vorher angesprochen wird und dass das eben nicht wichtig ist. Und Sünde ist ja auch eigentlich das, was einem vom Leben trennt, von der Lebendigkeit. Deswegen ist ja auch die Frage immer nach, oh, was für Sünden hat die Person begangen, so interessant.
Genau, also Jesus sagt ja zu Schuld und Sünden an vielen Stellen was, aber hier eben nicht. Also hier geht es nicht darum, wer ist schuld an der Sache, sondern hier geht es um die Fähigkeit, um die Möglichkeit, diese überhaupt zuzulassen, diese Art der Blindheit zuzulassen, die bei einem selber ist und ihn als derjenigen, der das Dunkel erhält, zu sehen. Also das können wir eben auch nicht alleine machen. Und das ist ja auch vielleicht eine Erfahrung, die man übertragen kann. Also wenn ich um mich selber rumkreise und in mir verkrümmt bin und versuche jetzt hier meine Leben auf die Reihe zu kriegen und was auch immer zu machen, gibt es Punkte, wo ich das Licht von außen brauche. Also wo ich eine Inspiration oder einen Gedanken oder eine Person brauche, die mich anguckt und sagt, Clara, this is the direction. Ja, also und ohne, dass man jetzt blind irgendjemandem folgt, ist er, und das ist hier, das ist er in dieser Geschichte Gott oder die Lebenskraft, können wir es da wieder mit übersetzen, mit Lebenskraft, die mir vielleicht abhanden kommt, wenn ich eigentlich auch nur noch in meinem Glauben, ich bin sehend, mich auch nicht weiterentwickeln kann, weil ich eben ganz vieles von dem, wo ich blind bin, nicht sehen kann.
Lebenskraft, hier wieder ein passendes Wort, um wirklich zu verstehen, worum es geht und um sich auch so ein bisschen vom Text Wort für Wort zu distanzieren und es eben als Metapher zu betrachten. Die Inspiration von außen, Licht, das von außen kommt in meine eigene Dunkelheit, das kann ich nachvollziehen. Das sind ja Erfahrungen, die ich auch schon im Leben gemacht habe. Es können ganz kleine Sachen sein, wie im Studium. Ich war schon öfters im Ausland, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe natürlich auch recherchiert, weil ich neugierig war, aber es gab quasi immer so Wegbereiterinnen, die mir davon erzählt haben. Es waren vielleicht, könnte man schon so als Metapher sagen, wie so Lichter, die da und da so aufgeleuchtet haben. Und ich war so, okay, was ist das? Okay, fragen und dann recherchieren. Also es kam sehr oft von außen oder dass ich Menschen bewundert habe, toll fand, was die gemacht haben und dadurch gestärkt war, zu überlegen und es dann auch zu machen, okay, ich bewerbe mich auch auf dieses Stipendium, ich bewerbe mich auch auf diesen Auslandaufenthalt.
Genau, das wäre das Licht von außen. Und dieses Licht hier ist aber das Licht, was dann auch noch scheint, wenn alles dunkel ist. Und das ist sozusagen, das wäre die Gott-Metapher, die er hier hat. Also wenn wirklich gar nichts mehr anderes geht, also wenn ich literally nichts sehen kann, dann leuchtet er trotzdem als Orientierungspunkt. Ja, und das überschreitet ja unser Denken eben auch wieder. Also das ist auch der Osternpunkt eigentlich, ne? Also wir kommen hier von dem, der da am Kreuz hängt und ins Grab gelegt wird. Und wie soll es gehen? Also medizinisch gesprochen, die Kapillaren füllen sich wieder mit was eigentlich? Also da kommt man, an diesem Punkt kommt man nicht weiter, weil die Wende zum anderen Leben sozusagen, also zur Andersartigkeit dessen, was mit der Auferstehung dann passiert, deutlich wird. Und das ist hier in der Geschichte auch gespiegelt.
Du meintest eben, man sollte nicht in die Versuchung kommen, zu denken, man sei hier der Blinde in dieser Geschichte, sondern eher einer der Pharisäerinnen. Was sollen wir denn damit jetzt anfangen? Dann sind ja offensichtlich alle Menschen blind und haben auch noch nicht mal die Möglichkeit, sehend zu werden, weil sie sind ja sehend, laut dieser Geschichte.
Solange sie darauf beharren, dass sie sehend sind. Ich glaube, das ist die Pointe. Also wir sind, uns kommen ja die Pharisäer kommen ja dann zum Schluss auch noch mal, die kommen ja noch mal dicht bei zu Jesus und fragen noch mal nach, wie ist es denn? Und dann sagt er das ja noch mal. Sagt ihr, wenn ihr daran festhaltet, dass ihr seht, seid ihr blind und dann bleibt die Schuld bei euch. Wenn ihr eingestehen könnt, dass ihr nicht seht und blind seid, dann ist sozusagen die Schuld von euch genommen und der Prozess kann anfangen, etwas zu sehen, für das ihr dann noch blind seid. Und ich glaube, das ist die Verheißung. Die Verheißung ist, sich seiner Blindheit gewiss zu werden oder gewahr zu werden, sich die einzugestehen und zu merken, ah, ich brauche eine Erhellung, die mir, ja, die mich orientiert. Ich glaube, das ist die Verheißung, die hier drin steht. Und die gilt dann wiederum für jeden oder für jede.
Aber das Problem ist ja, die Mehrheit hier sind ja Personen dieser Pharisäer, der Gemeinde. Auch die Eltern, die zwar wissen, der Sohn ist sehend, äußern sich nicht. Was bringt mir das dann, wenn ich jetzt hier als einzige Person mir unsicher bin, ob ich eigentlich sehen kann, alles genau weiß und dann da alleine stehe?
Also ich große innere Freiheit, glaube ich. Aber am Ende wissen wir es auch nicht. Also es ist jetzt ein weiterer Zeuge dafür, dass es in die richtige Richtung geht nach Johannes. Das ist ja auch alles sehr schrill formuliert. Aber es steckt schon was drin. Also sich dazu, zu dem Unsichtbaren zu bekennen. Und das hat es ja immer wieder durch die Geschichte auch gegeben. Alle Religionsverfolgung mündet eigentlich darin, dass andere gesagt haben, ihr seid ja bekloppt bei dem, was ihr da seht. Das kann eben schon gefährlich werden, dem zu folgen und dem nachzugehen und sich der Lebenskraft unterzuordnen, die sagt, du kannst nicht, als Mensch kannst du nicht alles sehen und in dem Moment, in dem du behauptest, du könntest alles sehen, bist du eigentlich abgeschnitten von der Lebenskraft, die dich entwickelt und die dich auch menschlich macht, ja, oder menschlich werden lässt. Aber es ist hier schon die Mehrheit in dieser Geschichte jedenfalls, geht es ja auch um den Einzelnen. Es geht ja um den einzelnen Blinden, aber es geht eben auch um alle anderen, die in der Mehrzahl sind, ja.
Also der Blinde, der jetzt hier in der großen Freiheit lebt, es ist ja auch ganz, also ich kann es schon auch wieder einordnen, was du erzählst. Es ist ja so in kleineren Dingen im Leben, wenn man sagt, nee, ich distanziere mich davon oder ich bin mir dessen nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Dadurch bekommt man auch eine Freiheit. Es ist aber natürlich viel, viel kleiner gedacht jetzt als in dieser Geschichte hier.
Also es wäre eben interessant mit blinden Menschen oder mit Menschen, die, und das ist ja auch, das sind ja Menschen, mit denen, auf die Jesus speziell und immer besonders reagiert, weil er sagt, also alle, die eben ausgeschlossen sind von dieser Art Gesellschaft, ja, die nicht top of the pop sind, die nicht dabei sind, bei denen ist es eher wahrscheinlich, dass die Bereitschaft, sich die eigene Blindheit einzugestehen, viel höher ist, als bei denen, die sowieso mit ihrem Sehen und mit ihrem durch die Welt gehen und mit ihren eigenen Regeln eigentlich relativ gut fahren.
Judith, die Gemeinden, die du bis jetzt in deinem Leben so durchwandert hast, auch als Pfarrerin, wie war das denn da so? Welchen Eindruck hast du? Einmal von den Menschen, die selber in irgendwelchen Ämtern sind, also was zu sagen haben, eindeutig die Sehenden sind. Sind die auch ein bisschen blind in ihrem Verständnis? Und wie ist das so in den Gemeinden?
Ja, ich glaube, immer wenn man diesen Move macht, zu sagen, ich bin sehend, dann ist es schon gefährlich. Und gleichzeitig muss man das aber ja machen, sonst kann man sich als Gemeinde überhaupt nicht gründen. Also sonst könnte man sich nicht verfassen als Kirche oder als Glaubensgemeinschaft, wenn man nicht auch Fixierung hätte oder sagen würde, darauf einigen wir uns jetzt oder das ist unsere Tradition oder in dieser Weise drücken wir unseren Glauben aus. Aber ich habe schon natürlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade in Gemeinden, die das Gefühl haben, sie wissen, wie es geht, eben diese Verengung auch passiert. Und ich bin nicht sicher, was passieren würde, wenn in deren Mitte hier diese Spucke-Erde-Geschichte passieren würde. Also deswegen ist es so aktuell. Ohne dass wir jetzt im Detail, die Geschichte ist natürlich, also das ist ein Mythos, das ist irgendwas, was passiert ist vor 2000 Jahren und das ist uns jetzt irgendwie überliefert und die Frage ist, welches Äquivalent finden wir dafür? Aber es gibt immer wieder, das habe ich immer wieder erlebt in Gemeinden, in Gemeinschaften überhaupt, zu sagen, sind wir eigentlich in der Lage, uns weiterzuentwickeln? Sind wir auf dem Kurs, wo wir uns bewegen lassen oder haben wir das Gefühl, dass wir alles bewegen können? Und daran scheitern dann natürlich immer wieder einzelne Menschen, aber auch Gemeinschaften, Gesellschaften, also könnte man ja auch übertragen, ja, auf nichtchristliche Gemeinschaften. Also dieses Eingeständnis, dass man blind ist und angewiesen ist auf andere und angewiesen ist darauf, auch den anderen zu kommunizieren, dass man blinde Flecken hat, ist eigentlich auch Grundvoraussetzung für alle nichtchristlichen Gemeinschaften. Und deswegen würde ich sagen, liegt da eine hohe Aktualität drin. Und dass Johannes es jetzt so zuspitzt auf diesen, auf diesen Christus, das macht er halt so. Das finde ich, das ist auch wirklich charmant an ihm, weil er auf die 12 es identifiziert eigentlich mit Christus, der hier an der Stelle Gott ist und die Lebenskraft verkörpert, die einem verloren geht, wenn man jetzt nach der Geschichte sich seiner Blindheit nicht stellt.
Ich finde, dieser Mythos ist eine tolle Einladung. Es ist eine Geschichte, die wirklich auch Einlass finden sollte ins persönliche Nachdenken oder in Gemeinschaften. Und was ich auch aus dieser Geschichte heraushöre, so wie du es jetzt auch erzählst, wir haben alle blinde Flecken, vielleicht kann man nach Hilfe fragen, man weiß es ja nicht, man weiß ja, dass man es nicht weiß, aber es gibt oft Menschen, die andere Dinge wissen und so ist vielleicht auch das Fragen nach Hilfe eine Stärke.
Genau, und die Heilung ist etwas, was nicht in unserer Hand liegt. Also bei allen Krankheiten ist es ja so, dass die ÄrztInnen alles tun können, was sie tun können. Aber dass jemand heilt, dazu braucht es die Lebenskraft, ja. Dazu braucht es die Inspiration von außen, daraus braucht es das sich verlassen darauf, dass Heilung uns widerfahren kann.
Inspiration, Judith, mit dem Wort hast du mich immer, weil als wir uns einer der ersten Male getroffen haben, hast du mir auch was von Inspiration erzählt und ich war damals noch so ein bisschen so, ja, was redet sie? Und ja, also Inspiration, Lebenskraft, das, ja, ohne die. Wer sind wir denn dann? Da sind wir bald selber Erde. Eingeschaufelt im Grab.
Wow, jetzt sind wir beim Grab. Genau. Aber ich würde auch sagen, es ist doch eigentlich wirklich eine große Verheißung in dieser Geschichte zu wissen, dass es sich lohnt, sich seiner eigenen Blindheit zu stellen. Im übertragenen Sinne, ne? Das muss man immer dazu sagen. Das ist keine Geschichte, die über Blinde spricht und was die tun sollten und was die machen sollten. Das wäre eine absolute Anmaßung. Deswegen ist es wichtig, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, dass es eine Metapher ist hierfür.
Eine Metapher? Ohne dieses Wort gehen wir nicht. Danke.
Tschüss.
Tschüss.